Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben.
Hallo und herzlich willkommen bei Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Hayat, Autorin, Übersetzerin und Erfinderin von Vampire. Für diese letzte Ausgabe in diesem Jahr habe ich mir meine liebe Freundin, die Schriftstellerin Lena Gorelik, eingeladen und wir setzten uns für etwas zusammen, was wir den Friendship Vampire nennen. Die Welt, Lenas und meine Welt, die Welt von vielen, vielen Menschen, hat sich in den letzten 2 Monaten durch die grausamen Ereignisse im Nahen Osten vollkommen verändert. Lena ist Jüdin, ich bin Araberin. Wir sehen uns beide eher als säkulär, wir praktizieren die Religionen, in die wir hineingeboren wurden, nicht wirklich. Wir fühlen uns aber emotional tief verbunden mit unseren Herkunftskulturen, mit den Geschichten und vor allem mit unseren Familien, die dahinter stecken und nicht zuletzt auch unser Schreiben und unsere Arbeit prägen. Seit dem 7. Oktober haben wir gemeinsam geweint, uns erzählt, was wir in unseren Welten beobachten, haben um Worte gerungen, Sprachnachrichten, Fotos von Herbstlaub und Weihnachtsvorbereitungen und Textideen und Entwürfe ausgetauscht. Wir haben uns oft, sehr oft gegenseitig gefragt, wie geht's dir eigentlich? Haben geschrieben, ich wollte nur mal bei dir nachchecken. Wir haben nicht losgelassen. Und wir haben mit Deutschland gehadert, mit der Stimmung, mit den Medien und mit der Bubble, in der wir arbeiten. Nun setzen wir uns für ein Gespräch zusammen, in dem wir diese, unsere letzten Wochen reflektieren und darüber reden, dass eigentlich nur Freundschaft und Verbindung helfen kann, jetzt und sowieso immer. Und dass man erstmal nicht viel braucht, außer einander einen sicheren Raum fürs Traurigsein, Wütendsein und Hilflossein zu geben. Und dass wir zusammenhalten und aufeinander aufpassen müssen, wenn wir irgendwann wieder freier leben wollen. Das Gespräch ist nicht perfekt. Wir ringen mit Worten und mit Klarheit, aber es ist ein Versuch. Und Versuche, diese neue Welt zu beschreiben und gleichzeitig zu verstehen und sich dabei nicht zu verlieren. Und es braucht Versuche, es braucht den Mut zu versuchen, zu sprechen, Worte zu finden, die vielleicht nicht immer perfekt sind. Wir bieten keine Lösung an, keine endgültigen Erkenntnisse. Wir wollten nur mit euch teilen, wo wir gerade stehen in diesem Sturm und was uns hilft und was wir uns wünschen. Liebste Lena, du weißt, wie dankbar ich für dich bin. Und euch allen anderen wünsche ich, dass auch ihr Verbindungen habt, die euch Sicherheit geben. Achtet aufeinander und schon jetzt und mit diesem letzten Gespräch in diesem Jahr wünsche ich euch ein schönes Weihnachten und eine gute und friedliche Zeit im neuen Jahr. Und jetzt habt erstmal eine wärmende Zeit mit Lenas und meinem Gespräch. Liebe Lena, guten Morgen.
Morgen.
Wie geht es dir?
Ich bin müde und draußen ist es grau und kalt, aber ich muss heute nicht aus dem Haus, das zelebriere ich.
Das finde ich gut. Ich bin auch sehr müde. Wir haben uns verabredet hier, um über die letzten 2 Monate plus oder minus zu sprechen. Und wir haben das Ganze den Friendship Vampire genannt, weil wir gerne als Anliegen hatten, in der Zeit, in der gerade sehr viel, sehr schnell passiert, was man auch oft nicht verarbeiten kann, das Gefühl zu haben, okay, man muss zumindest Verbindungen erzählen und sichtbar machen, die da sind und die einem vielleicht hoffentlich in irgendeiner Form Halt und Kraft geben. Und der Grund, warum wir zwei uns hier jetzt treffen, ist nicht nur, weil wir befreundet sind und weil wir viele Leidenschaften teilen, unter anderem mit Kostümen durch englische 19. Jahrhundertstädte laufen, dazu irgendwann mal, sondern, und das ist halt auch ein Punkt, über den wir vielleicht auch mal sprechen können, ist halt so, es geht auch viel um unsere Identität in dieser ganzen Zeit gerade. Du bist Jüdin. Und ich bin Araberin. Und eigentlich wollen wir gar nicht so gelesen werden. Aber irgendwie klappt das gerade nicht. Erzähl mal was dazu.
Mir fallen ungefähr 1000 Sachen ein. Ich glaube, dass wir zu vielen Zeitpunkten nicht so gelesen werden wollten, also ich zumindest nicht. An anderen wiederum ist das wichtig. Ich glaube, was, Was einem fehlt, ist oft die Entscheidung, also dass ich nicht die Entscheidung treffe, wann es für mich wichtig ist, dass ich jüdisch bin. Ich glaube, dass das gerade aber natürlich vor dem Nahostkrieg eine andere Zuspitzung bekommen hat. Und ich glaube, dass es gehen immer mit den Begriffen Jüdin und Araberin kommen sofort Vorstellungen mit hoch. Ich glaube aber, dass die jetzt noch mal anders sind. Also dass neben all dem, was an Assoziationen und eben auch oft Stereotypen da ist, auch noch eine vermeintliche politische Haltung eingeht. Dann glaube ich, dass man uns zum Beispiel per se dieses Gespräch hier, nicht nur dieses Gespräch, sondern unsere tiefe Freundschaft absprechen würde.
Ja.
Und das ist etwas, was unfassbar viel über die Gesellschaft erzählt. Oder man würde sie groß präsentieren, ne? Also so wie, es gibt gerade dieses, mir fallen gerade leider die Namen nicht ein, weil ich mit Namen so schlecht bin, aber es gibt gerade so ein palästinensisch-jüdisches Duo, was durch Schulen tourt.
Ja, ich weiß, wen du meinst, ja.
Shai Hoffmann.
Und Jumana Hassun.
Danke, zusammen kriegen wir es hin.
Ja.
Ich find die Arbeit, das vielleicht noch unterstrichen, unfassbar wichtig, die sie machen. Ich finde das ganz, ganz toll. Aber die Art, dass alle über die beiden reden, weil es die einzigen sind, ja, tut schon wieder wahnsinnig weh. Also, weil es angeblich, ich glaube gar nicht, also vielleicht sind sie die einzigen, die durch Schulen touren. Aber die Verbindungen sind da und die Verbindungen sind nicht sichtbar und sie müssten es eigentlich auch nicht sein. Also es ist nicht unsere Pflicht, der Welt zu beweisen, dass wir trotz des Nahostkonflikts uns lieb haben. Es ist nicht unsere Pflicht, aber es ist so traurig, dass vom Gegenteil ausgegangen wird. Und ich glaube, dass das ein Teil dessen ist, was die Übersetzung dieses Konflikts hier so polarisiert und so brandgefährlich macht.
Ja, ich würde das von meiner Seite nur mal kurz aufdröseln wollen, damit jetzt gar nicht erst irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Also ich bin natürlich unglaublich privilegiert, weil A, das ist das Allerwichtigste im Moment. Also nicht, weil ich das nicht sein will, sondern weil es einfach eine Tatsache ist. Ich bin ja keine Palästinenserin. So. Ich bin Araberin. So. Mein Vater kommt aus Saudi-Arabien.
Kann ich dich ganz kurz was fragen?
Natürlich.
Weil, also in meiner möglicherweise ebenfalls Stereotypen Wahrnehmung würde ich davon ausgehen, dass die meisten Menschen das vermischen. Also, dass es diese Differenzierung zwischen Araberin und Palästinenserin in den meisten Köpfen gar nicht vorhanden ist, oder?
Ja, natürlich. Also es gibt ja auch alleine, also genau, also es geht die Vermischung zwischen Palästinenserin und Araberin, aber auch zwischen Muslimen und Araberin. Ich erinnere mich da, das nur so als kleine Anekdote am Rande. Vor sehr vielen Jahren mal hatte ich für eine Recherche nach in Deutschland lebenden Araberinnen gesucht, die Hijab tragen. Explizit aber Araberinnen, weil das für das Stück wichtig war. Und das ist Jahre her. Und dann habe ich, und das war damals noch auf Facebook, und dann habe ich diesen Aufruf auf Facebook gepostet. Und dann haben mir tatsächlich deutsche Kolleginnen unter anderem Kübra Gümüşay empfohlen. Und ich so, total super, aber Kübra ist Türkin. So. Also so viel nur dazu. Es ist also diese Stereotype Araber, Moslem, also ich sage immer Moslem, Muslime, um das jetzt politisch korrekt zu sagen, und Palästinenserin, eben. Ich bin keine Palästinenserin. Mein Vater kommt aus Saudi-Arabien. Ich bin dort aufgewachsen. Meine Verbindung zu dieser Kultur, zu der arabischen Kultur insgesamt, ist eine sehr starke. Auf dem Papier, das ist, glaube ich, genauso wie mit jüdischen Verbindungen ist, wenn du in eine muslimische Familie geboren wirst, bist du Moslem. So ist es. Du wirst ja, also man wird nicht getauft. Man hat keine Wahl. Man ist es. Also dementsprechend bin ich auf dem Papier natürlich Muslimin. Ich praktiziere das nicht. Das liegt aber nicht daran, dass ich das ablehne. Das steht mir nicht zu. Da habe ich nichts mit am Hut, jemandem zu sagen, was er oder was er nicht glauben oder praktizieren soll. Es ist einfach, ich bin nicht so aufgewachsen, religiös.
Und ich habe aber eine sehr tiefe Verbindung zu dieser Kultur und auch zu dieser Religion, weil es Menschen in meinem Leben gibt, die mir sehr nahestehen, die das praktizieren. Und das ist mir sehr wichtig, das auch zu respektieren. Und dementsprechend ist natürlich schon gleich bei mir, wenn es jetzt um diesen Krieg im Nahen Osten geht, so ein kleines bisschen für mich auch so eine Frage, okay, aber wo ist eigentlich mein Anrecht, mich da jetzt so verletzt zu fühlen, wenn gerade so eine sehr radikale Anti-Araber-Propaganda betrieben wird, beispielsweise. Ich sage das jetzt sehr bewusst, so ein bisschen provokant. Was ich aber, also das nur so zur Differenzierung, warum ich mich da jetzt so versuche, irgendwie, ich will gar nicht sagen abgrenzen, sondern einfach nur so ein bisschen auseinanderdröseln, was, glaube ich, gerade einfach so krass vermischt wird, wie du gerade auch sagst, ne? Es wird überhaupt nicht unterschieden. Araber, Palästinenser, Moslem, so. Was ich total traurig finde, aber was ich, glaube ich, richtig finde, was du gesagt hast, ist, dass es stimmt, dass es per se uns abgesprochen wird, dass es diese Freundschaft, die wir haben, überhaupt geben kann. Und was ich total interessant fand, oder also was heißt interessant? Das ist ja gar nicht interessant. Als ich darüber nachgedacht habe, wie wir heute, was wir heute miteinander sprechen, ist mir auch aufgefallen, dass diese Herkünfte in unserer Freundschaft überhaupt gar keine Rolle gespielt haben bisher. So, oder?
Nee, also ich glaube, was eine Rolle gespielt hat bei den Herkünften, ist die gemeinsame Liebe zum Essen in beiden Familien. Ich glaube, darüber haben wir öfter gesprochen. Die bei mir, also die es bei mir quasi auf jüdischer wie auf russischer Seite, ich bin in Russland geboren, gibt. Ich glaube, wir haben natürlich schon über Rassismus gesprochen in der deutschen Gesellschaft viel, weniger über Antisemitismus, würde ich sagen. Wir haben aber tatsächlich wenig über die eigene Identität, mehr über dieses als anders gelesen werden, was es bedeutet, mit einem Gefühl aufzuwachsen, dass man nie ganz dazugehören kann und wird, mit dem, was es macht, wie man Räume betritt, aber eben nicht, also nie fokussiert auf das Thema muslimisch, jüdisch, arabisch. Darüber haben wir, glaube ich, tatsächlich nie gesprochen. Ich glaube, die größte Verbindung war natürlich noch die übers Essen und auch über bestimmte Gerichte, die wir, glaube ich, beide, du aus Saudi-Arabien, nicht aus dem Nahen Osten, kennen und sehr lieben, aber tatsächlich eher auf dieser symbolischen Ebene.
Ja, und was ich auch immer erinnere, ist, dass, also ich habe ja auch eine Zeit lang in Kairo gelebt beispielsweise und ich bin auch viel im Nahen Osten rumgefahren. Ich habe sehr viele Freunde und so da und wir haben natürlich beide da entsprechend die Reiseerfahrung und die Erfahrung mit diesen Ländern und dass wir sehr oft, wenn wir uns gegenseitig Sachen erzählt haben, immer wieder die Sätze fallen, so, ja, das kenne ich auch, aus, so und so. Und das
Und
ist
wie
einfach,
bringen Sie es nach Kairo?
ja, das machen wir auch noch.
Machen wir.
Also, das machen wir auch noch, auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist aber doch irgendwie diese Identität ja nicht unwichtig für uns beide in unserer Arbeit auch, weil also wir schreiben, du in deinem letzten Roman, autofiktionalen Roman, Wer wir sind, mein erster Roman war auch biografisch inspiriert, der nächste, der jetzt demnächst kommt, wird es auch sein. Und das hat noch nicht mal was mit Biografie zu tun, sondern tatsächlich mit Einfluss auch. Und da glaube ich, trifft sich halt, was du sagst, also dieser Austausch darüber oder diese Verbindung da drin, immer so ein bisschen als anders und nie ganz dazugehörig gelesen zu werden. Jetzt haben wir das so ein bisschen aufgedröselt, aber du hast jetzt gerade auch schon gesagt, so das gelesen werden und das, was man von außen sozusagen vermittelt bekommt, was man zu sein hat oder was man zu repräsentieren hat. Was bedeutet denn? Denkst du da im Moment viel drüber nach, was jüdisch sein für dich bedeutet? Jetzt auch gerade in Anbetracht der aktuellen Ereignisse. Du hast auch Kinder. Also, das ist ja auch mit Sicherheit eine große, weiß ich jetzt aus unseren privaten Gesprächen, große, wie soll ich sagen, großer Gedanke und geht mit Dingen einher in Schulen und so weiter.
Ja, ich denke natürlich anders drüber nach. Ich denke auch über Israel anders nach. Vermutlich anders, als ich es mir je hätte vorstellen können. Ich muss mich auch damit auseinandersetzen, weil ich permanent ja gerade so, also ich bin gerade die Jüdin oder die jüdische Autorin, was ja auch in Ordnung ist. Also ich will das gar nicht so als Vorwurf formulieren, weil ich ja auch, also weil ich auch selbst nicht da rauskomme. Ich betrachte weder das, was im Nahen Osten passiert, von komplett objektiv oder von außen. Also komplett objektiv gibt es sowieso nicht, aber es gibt eine distanziertere Betrachtung, als es meine mit Sicherheit ist. Ich bin seit dem 7. Oktober klebe ich eigentlich an Nachrichten. Also es trifft mich anders als mich andere Kriege. Ich mag das nicht. Ich finde es ganz schrecklich an mir, dass mich offensichtlich, also dass ich offensichtlich selbst B oder auch getroffen sein muss, damit es mich derart trifft. Ich wünschte, das wäre nicht so. Ich wünschte, ich wäre jemand, der empathisch genug wäre, von jedem Krieg gleichermaßen oder von dem Leid getroffen zu sein, aber ich bin es anders. Und natürlich betrachte ich alles, was geschieht, nicht nur im Nahen Osten, sondern eben vor allem das, was hier geschieht oder was man auch aus den Nachrichten weltweit hört, kann ich versuchen oder versuche ich immer mit einer Distanz zu betrachten und zu analysieren und mich auch zu fragen, was ich beitragen kann, um vielleicht den gesellschaftlichen Diskurs anders zu gestalten. Und trotzdem bin ich getroffen. Also ich bin getroffen, wenn ich, weiß ich nicht, gestern lese da an der Universität diesen propalästinensischen Protest und dass irgendwie jüdische Studierende nicht hereingelassen worden sind, dann kann ich das nicht als Nichtjüdin lesen. Also dann ist das etwas, wovon ich getroffen bin an einer
Ja.
Universität, die ich kenne, die ich auch betreten habe. So, dann kann ich von dieser Vorstellung nicht ab. Ich glaube, und natürlich befrage ich mich auch selbst. Also ich befrage mich selbst, welchen Anteil vom Jüdischsein ich wurde vor kurzem gefragt, ob ich einen Text lese. Ich habe also es war, ich weiß nicht mehr, wann ich den Text geschrieben habe, aber es war definitiv nach dieser Dokumente-Diskussion, weil Dokumente kommt vor, habe ich so ein Essay geschrieben über das eigene Jüdischsein. Und ganz viel ging es darum, dass die Auseinandersetzung damit immer von außen getriggert wird. Also sei es, geht es um Antisemitismus, geht es irgendwie um eine Interviewanfrage, geht es um Erinnerungskultur. Also es sind oft Fragen, die mich von außen an mich herangetragen werden und zu denen ich dann Stellung beziehe. Und ich glaube, jetzt ist gerade die Auseinandersetzung damit auch eine intrinsische. Also sicherlich auch die, mit dem gelesen werden, auch sicherlich die an der Abgrenzung zwischen jüdisch sein und israelischer Regierung, ja, müssen, also. Aber auch tatsächlich eine, die aus mir selbst herausgeschieht.
Ich
Ich weiß nicht,
versuche.
ich weiß nicht, ich versuch das gerade zu übersetzen und oder dich rückzufragen, wie es dir geht, weil natürlich ist da immer dieses Außen und du bist Araberin und dann die Verwechslung von Araberin gleich Muslimin, gleich Palästinenserin, gleich im schlimmsten Falle Hamas-Anhängerin, ja, wenn wir es jetzt zuspitzen.
Ja.
Aber also ist die Auseinandersetzung mit der Identität für dich gerade nur von außen angestoßen oder kommt sie auch von innen?
Nein, sie kommt ganz stark auch von innen. Also, ich habe das Gefühl, ich bin auf so einer Art Teenage Soul Searching Trip im Moment, weil
Schön formuliert.
Es ist immer so blöd, wenn man mit Mitte 40 von Identitätskrise spricht, weil man dann ja sofort den Verdacht einer Midlife-Crisis hat. Aber das kann ich jetzt nun auch leider gerade nicht beeinflussen, dass genau in diesem Moment, wo ich 45 geworden bin, so etwas von außen an mich herangetragen wird. Nun ist es ja so, ich versuche das jetzt auch auseinander zu dröseln, dass, und ich glaube, das kennst du wahrscheinlich beim Schreiben auch. Ich habe gerade meinen neuen Roman beendet. Wir sind in der finalen Überarbeitung mit dem Verlag. Und wenn man so ein Projekt beendet hat, das ging mir nach dem ersten Roman auch so, hat man ohnehin das Gefühl, man hat so eine Art Metamorphose hinter sich. Und man hat irgendwas abgelegt, was man sehr lange mit sich rumgetragen hat. Und das sind nicht nur so und so viel 100 Manuskriptseiten, sondern es ist auch ein innerer Prozess, den das begleitet hat beim Schreiben. Und ich habe mein Manuskript Ende August abgegeben. Und in dem Buch geht es sehr viel, der 11. September spielt eine sehr große Rolle und das, was der, was die darauffolgende Politik für muslimische und arabische Menschen in Deutschland an Rassismus getriggert und bedeutet hat. Das heißt, ich habe mich jetzt die letzten anderthalb Jahre sehr stark damit auseinandergesetzt. Auch ich war Anfang 20, als 9/11 passiert ist und habe das natürlich mit einem ganz anderen Blick erlebt und mit einem ganz anderen Gefühl, vielleicht sehr viel weniger direkt und gleichzeitig direkter als jetzt den 7. Oktober. Aber das hat natürlich bei mir, also das hat bei mir so viel getriggert, dass ich gerade mit diesem Projekt fertig geworden bin und das sozusagen kurz vor der Veröffentlichung steht und ich auf einmal das so wieder zurückgespiegelt bekomme, dass erst die Hamas diesen unfassbar grausamen Anschlag verübt und daraufhin Israel anfängt, den Gazastreifen zu bombardieren und was das dann, also für mich ist, dieser Krieg im Nahen Osten ist grauenvoll und er ist schrecklich und furchtbar. Jemand wie du und wie ich, wir wissen, das ist nicht der erste Krieg im Nahen Osten. Und ich erinnere mich beispielsweise, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, ist eine meiner besten Freundinnen. Die lebt in Israel, sie ist Israelin, sie ist marokkanischstämmige Jüdin, die lebt in Tel Aviv. Ich habe die vor sehr vielen Jahren mal bei so einem Schreibprogramm kennengelernt. Tehila heißt sie. Hi Tehila. Und Tehila hat 2021 im Mai ihr Kind bekommen. Und zwar in einer Woche, in der die Hamas Israel mal wieder angegriffen hat. Und sie hat hochschwanger, kurz vor Geburt, im Bunker ein paar Tage verbracht. Und da muss ich jetzt jedes Mal dran denken und jedes Mal, wenn dieses Kind Geburtstag hat, also ist dann alles gut gegangen und so weiter. Und ne, aber es ist halt so, als der Kleine ein Jahr geworden ist, habe ich ihr geschrieben, ich so, kannst du es glauben, vor einem Jahr und das war so schrecklich und wir haben alle mit dir gebangt und du saßt hochschwanger in diesem Bunker und sie hat dann tatsächlich zurückgeschrieben, ach krass, das hatte ich wirklich schon wieder vergessen. So. Ich will das alles nicht runterspielen, aber ich glaube, du und ich, wir wissen, es sind Ereignisse, die so schrecklich sind, die sich immer wieder wiederholen und gleichzeitig passieren dann in Deutschland diese Trigger, die dann dafür sorgen, dass so Feindbilder aufgebaut werden und so Pauschalisierungen und Binaritäten aufgebaut werden. Jude gegen Araber, so, oder Jude gegen Moslem, wobei eben Araber, wir differenzieren ja nicht in Deutschland. Und das ist ganz, ganz schwer auszuhalten für jemanden wie mich und wie für jemanden wie dich auch, das weiß ich. Es ist ganz, ganz schwer auszuhalten, wenn man von außen immer wieder diese Message bekommt, wer man zu sein hat oder wer man eben nicht zu sein hat und wer man bitteschön, was man bitteschön zu sagen hat oder zu repräsentieren hat. Und das stürzt einen, also mich hat das jetzt wirklich in so eine Art Identitätskrise gestürzt, weil ich wirklich immer... Vielleicht war es auch naiv, dass ich immer dachte so, ach komm, irgendwie gehöre ich doch schon zu Deutschland dazu. Aber auf einmal hatte ich wieder das Gefühl, wie als ich mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen bin, ich gehöre hier nicht dazu. Ich werde immer das andere sein. Und das ist schon schwer genug, glaube ich, als in Anführungsstrichen normaler Mensch. Aber wenn man dann auch noch das Gefühl hat, man ist sowas wie eine öffentliche Person, weil man eben sich in der Öffentlichkeit äußert, weil man für Zeitungen schreibt, weil man Bücher veröffentlicht und damit auch konfrontiert wird mit diesen Fragen, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, das erfordert natürlich sehr viel Zeit und sehr viel Nachdenken darüber, die richtigen Formulierungen zu finden, was sage ich jetzt eigentlich? Und kann ich das sagen, ohne dass das was Performatives hat? Ist das auch noch was, was mir entspricht? Und das finde ich gerade sehr, sehr anstrengend. Und ich gehe so ein bisschen hin und her zwischen, ich bin einen Tag total wütend, dann bin ich wahnsinnig traurig und dann weine ich ganz viel und dann bin ich wieder so ein bisschen hopeless, dann schaffe ich es wieder, das alles abzuschütteln, was von außen so an mich rangetragen wird. Vielleicht reden wir da gleich auch noch drüber, was auch im Privaten passiert, dass auf einmal sich Dinge verschieben und man mit Sachen konfrontiert wird, von denen man nie gedacht hat, dass man mit denen konfrontiert wird. Und das finde ich gerade sehr, sehr, sehr schwierig. Also ich finde das sehr schwierig, damit umzugehen, sich selber innerlich wieder zu vergewissern und einzunorden. So.
Ich glaube, es geht, also mir geht es auch so. Ich glaube, es geht sehr, sehr vielen so. Ich glaube, ein Teil des Problems ist, also ein Teil des Problems liegt für mich in diesem Bild, was durch die sozialen Medien grassiert und was, glaube ich, inzwischen auch, ich meine, in der Süddeutschen abgedruckt worden ist, von diesem, diese Zeichnung von dem, Typen, der auf dem Sofa liegt mit dem Handy und Wollsocken und ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber der Name war wahnsinnig gut gewählt, aber sowas wie Florian oder Lukas löst den Ostkonflikt.
Weißt Stefan.
Du, sowas, genau. Also
ich kenne das Bild gar nicht, muss ich gleich mal direkt suchen.
Muss dir das schicken, weil das ganz großartig ist, weil es einfach für mich einfach sinnbildlich ist für das, was gerade passiert, nämlich dass Menschen, die auch zum Teil erschreckend wenig über den Nahen Osten wissen, also
ja.
wirklich schockierend wenig,
ja. Ja.
Also die auch, und das ist keine Unterstellung, ich hab versucht, Infos dazu zu finden, also ganz viele wissen nicht, wo Gaza liegt.
Sie ja, I know.
Auch ein Gespräch, bei dem ich hatte, wie mehr, ist dann da auch mehr, ja, also wo es um einfache geografische Dinge geht, geschweige denn die Entstehung des Staates Israel, geschweige denn die politischen Zusammensetzungen, die Kriege, die, so wie du sagst, vorangegangen sind, was es auch bedeutet, in einem Kriegsgebiet zu leben, weil
ja.
Es Geschichte von Tahila, die sehr berührendes erzählt hast, habe ich gedacht, ich habe das genau so in Israel erlebt und ich habe da gelebt und ich habe nach, also allerspätestens 3 Monaten an mir selbst gemerkt und zwar auch erst gemerkt, wenn ich Besuch aus Deutschland bekam, mit was für einer Selbstverständlichkeit ich schon damit umgehe, in einem Land zu leben, in dem eine Gefahr, angegriffen zu werden, immer da ist und in dem auch der Nahostkonflikt einfach in Alltagsentscheidungen übersetzt wird. Ja?
Mhm.
Also in dem es aber auch, und das ist, glaube ich, etwas auch, was von hier aus komplett übersehen wird, in dem es auch ganz viel, also bei allem, was die israelische Regierung an diskriminierenden Gesetzen etc. Immer wieder erlässt und was sich auch in den letzten Jahren unter Netanyahu natürlich verschlimmert hat, etc. und an allem, was die SiedlerInnen tun, gibt es trotzdem, also A, gibt es 20% nicht jüdische Bevölkerung in Israel und B, gibt es auch ein Zusammenleben, ja, das ist von Gesetzen erschwert, die mit Sicherheit auch zum Teil rassistisch sind. Und trotzdem gibt es das. Also es gibt einen Alltag, der in irgendeiner Form mal besser, mal weniger funktioniert. Und mit all dem lernt man sehr schnell zu leben, ohne dass man das, also ich weiß noch, wie eben Besuch erstaunt war oder eben du aus Deutschland sagst, weißt du, noch in einem Jahr saßt du in einem Bunker.
Ja.
Und da man sehr viel in einem Bunker im Verlauf seines Lebens gesessen hat, wird es eben nicht so ein Ding, ja. Und Ich glaube, was sozusagen das, was du beschreibst, diese Gefühle von Traurigkeit und Wut, das Schlimme daran ist, dass ich glaube, dass sie eben sehr von Menschen angefacht hier werden, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, die wahnsinnig wenig wissen,
ja.
Sowohl über den Nahostkonflikt, aber auch über die Zugehörigkeit und über die traumatisierenden Erfahrungen und über über verbindende Elemente. Und da bin ich, also ich fange jetzt gar nicht bei der Liebe zu Humus an, ja. sondern zum Beispiel, dass eine Grunderfahrung ist von jüdischen Menschen oder aber eben auch als arabisch gelesen Menschen in Deutschland oder überhaupt außerhalb quasi der eigenen Länder, ist immer die, als fremd gelesen zu werden, als auch nicht zugehörig gelesen zu werden, als jemand, über den man meint, ganz viel zu wissen. Das ist eine sehr verbindende Erfahrung, die funktioniert über Religionen, Herkünfte etc. hinweg. Das ist einfach nur dieses Ding, das andere zu wissen meinen. Ich habe, bevor wir unseren Podcast hier aufnahmen, habe ich einen Podcast gehört, in dem es um Inklusion ging und in dem Raoul Krauthausen sprach. Und dann dachte ich, also auch seine Erfahrung von der Sitz, er erzählt da, wie er in der Bahn sitzt und eine Person gegenüber kaum erwarten kann, ihn zu fragen, was haben Sie eigentlich, so wie wir, wo kommen Sie her? Feiern Sie Schabbat oder was weiß ich? Wie
Sie sprechen ja gut Deutsch, ja.
Auch so dachte ich, das ist auch eine verbindende Erfahrung.
Mhm.
Und ich glaube, dass uns gerade einfach von außen so viel angetragen wird, während wir ja schon mit dem eigenen kämpfen. Ja?
Ja.
Also wir kämpfen nun mal alle mit dem Gefühl, etwas verloren zu haben. Und wenn wir über den 7. Oktober sprechen, dann finde ich es immer, also für mich ging der 7. Oktober einfach mit dem 8. Oktober einher. Und am 8. Oktober gab es Landtagswahlen und ich lebe in einem Bundesland, in dem 2/3 rechts gewählt haben. Und ein Teil davon oder ein Großteil davon hat rechts gewählt nach dem Debakel um Aiwanger und nach diesem wirklich, also entschuldige, ich habe selten, also außer aus der Nazizeit, so hochgradig antisemitisch klare Texte gelesen. Ja? Und sozusagen aus dieser Situation heraus, in der man verunsichert ist, indem einem eine Zugehörigkeit, die wir uns erkämpft haben, das Sprechen, das wir uns erkämpft haben, Räume zu betreten, das wir uns erkämpft haben, für das ich immer noch und du mit Sicherheit auch, ich habe keine Selbstverständlichkeit. Wenn ich einen Raum selbstverständlich betrete, und damit meine ich den öffentlichen Raum, den Raum, in dem wir sprechen, damit meine ich aber auch Räume, zu denen ich keinen Zugang hatte, weil ich nun mal in einem Asylantenwohnheim aufgewachsen bin und nicht mit Eltern, die wussten, wie man Restaurants selbstbewusst betritt und da bestellt. Ja? Ich habe immer noch das Wunder darüber, dass ich die betrete. Das wird nie weggehen. Ich glaube, es ist auch okay, dass es nicht weggeht. Ich habe mir das früher immer gewünscht und jetzt denke ich, es ist einfach das, was ich auch bin. Aber aus dieser Situation der Verunsicherung und des Entrissenseins heraus von außen quasi angetragen zu bekommen, wer man eigentlich sei, das ist, glaube ich, das, was so traurig fühlen lässt und wo an den anderen, an den traurigen Tagen, würde ich sagen, für mich zumindest nicht mehr die Kraft für die Wut da ist. Also Wut braucht ja Kraft, das ist ein starkes Gefühl. Und manchmal bin ich so einfach auch noch im Begreifen. Ich habe seit dem 7. Oktober das Gefühl, ich bin noch gar nicht so weit. Alle anderen wissen schon, was sie denken. Sie wissen schon, wie sie zu was positionieren. Sie können schon Begriffe, mit denen ich mich erstmal auseinandersetzen muss, zu denen ich Literatur brauche, zu denen ich, über die ich nachdenken muss, über die ich lernen muss, wissen schon alle, wo sie stehen. Und das tun natürlich nicht alle. Es ist nur die Wahrnehmung, weil das die Lauten sind. Und weil das erwartet wird, weil diese Positionierung erwartet wird, weil Ambivalenzen, weil Zwischenräume nicht offen gelassen werden. Und zwar von jenen, die verdammt nochmal doch die Möglichkeit haben und möglicherweise gerade sogar das Glück, nicht betroffen zu sein, die doch einfach sagen können, nehmt euch den Raum.
Ja. Man kann das jetzt nicht sehen, weil ich ja kein Video hochlade, aber ich habe mir gerade sozusagen Bandscheibenvorfall genickt, während du gesprochen hast. Und weil, ja, also die Tatsache, dass du das schon so eloquent ausdrücken kannst, zeigt, dass du schon einen Schritt weiter bist als ich, weil mir geht es ganz genauso, dass ich mit Worten ringe, um Worte ringe und weil ich auch nicht, genau wie du, ich brauche Informationen, ich muss erstmal Dinge sacken lassen. Ich weiß auch, dass als jemand, der schreibt, sollte man das zumindest wissen, um etwas zu formulieren, braucht es ein gewisses Maß an Klarheit. Und ich habe gerade alles andere als Klarheit in mir drin, was meine Identität angeht, was meine Identität in Deutschland angeht tatsächlich. Also und was ich eigentlich fühle, diese Wut vor allem tatsächlich. Und wir haben da ganz am Anfang, erinnere ich mich daran, dass wir über eine Situation getextet haben, in der ich dann geschrieben habe, ich will nicht, dass diese weißen Leute uns spalten. Also uns meaning dich und mich. So, ja. Weil ich zurzeit sehr häufig das Gefühl habe, und das liegt vielleicht auch ein bisschen einfach daran, dass ich eben nicht vielleicht von Freundinnen auch nicht als so arabisch gelesen werde, wie ich mich eigentlich im Inneren fühle. Oder dass es vielleicht so ein bisschen drüber hinwegzusehen ist, weil sie ist ja Halbdeutsche und sie schreibt auf Deutsch und sie trägt kein Hijab und sie ist keine Muslimin. Dass ich das Gefühl habe, bei mir wird gerade ganz viel Rassismus abgeladen, intrinsischer Rassismus von Menschen, die mir sehr nah standen eigentlich oder von denen ich das Gefühl hatte, wir sind Freundinnen oder Freunde oder Kolleginnen. Und das ist so chiffrierter Rassismus. Das ist jetzt nicht dieser Nazi-Rassismus, sondern es ist irgendwie so, sind immer so Bemerkungen, ne? So frei nach dem Motto, ich bin ja kein Nazi, aber. Oder, ne? Ich habe dir über eine Situation geschrieben, wo jemand einen Artikel zitiert hat, den ich völlig unmöglich fand. Und ich habe immer das Gefühl, die möchten meine Absolution dafür, dass sie diese Dinge sagen. Und vielleicht unbewusst treten sie an mich damit heran, dass ich dann sage, ja, ihr habt ja recht, das ist ja alles ganz schrecklich. Und natürlich ist es schrecklich. Ich bin die Erste, die sagt, die Hamas ist eine Terrororganisation. Es ist grauenvoll. Die Hamas ist eine Terrororganisation. Die Taliban sind eine Terrororganisation. Der IS ist eine Terrororganisation. Und natürlich, niemand, der bei Verstand ist, kann doch irgendetwas gutheißen, was diese Menschen tun. Aber wann habe ich denn die Verantwortung bekommen oder wann habe ich denn das Absolutionskreuz in die Hand bekommen, diesen Menschen zu sagen, es ist okay, dass er jetzt irgendwie diese Bemerkungen an mich rantragt? Und das finde ich gerade sehr, sehr schmerzhaft von Menschen, von denen du gerade auch gesagt hast, die einfach nichts damit zu tun haben oder sehr wenig damit zu tun haben, weil sie womöglich gar keine jüdischen, gar keine arabischen, gar keine muslimischen Menschen kennen, keinerlei emotionale, geografische Verbindungen haben, die gerade so laut sind und den öffentlichen Diskurs bestimmen und dass das gerade so einsickert bei Leuten, von denen ich eigentlich dachte, sie hätten mehr gesunden Menschenverstand, wenn ich das mal so ganz provokant sagen darf.
Ja, ich übernehme jetzt, glaube ich, also ich glaube, ich übernehme jetzt mal eine andere Rolle, nämlich die, ich finde es wahnsinnig gut, dass du das so klar benennst und ich empfinde das im Übrigen auch nicht als provokant, weil es, glaube ich, Erfahrungen sind, die sehr viele gemacht haben, Menschen, die in irgendeiner Weise von diesem Konflikt, also mit dem sie auch nur assoziiert werden, ja, also ich habe auch von Menschen gehört, die eigentlich sozusagen von der Biografie relativ weit weg davon sind, aber einfach irgendwie kurz mal so KurdInnen, die da kurz dazugerechnet werden oder
ja,
so.
Ja, es wird halt dunkelhäutige, braune Menschen. Ja,
genau,
so.
Genau. Ich versuche mal kurz die andere Rolle einzunehmen. Ich habe kurz vor ein, zwei Wochen vor diesen Landtagswahlen und damit auch vor dem 7. Oktober war ich auf einer Veranstaltung, auf der kurz in so einem Gespräch, kurz mal, und da ging es ja nur in Anführungsstrichen um die Rechten, kurz mal irgendwie alle darüber sprachen, wo wandern wir denn eigentlich aus, wenn die AfD an die Macht ist.
Mhm.
Ja, und dann wurde Kanada und weiß ich nicht was und südamerikanische Länder und ausgetauscht und dann sagte eine Freundin, sagte dann, nee, wir bleiben alle schön hier und das ist und machen das zu unserem Land und verderben den Rechten richtig die Stimmung und tanzen hier, ja. Und dann dachte ich, wow, Also starke Position. Und ich fand es total gut, dass da einfach jemand war, der mich aus diesem alles ist rechts, es wird immer schlimmer, rausbrachte und dieses, hey, wir sind hier und wir lassen uns nicht verscheuchen.
Darf ich fragen, ob das eine weiße Person war oder eine... Nein,
Nein, es
nein.
war eine, also es ist eine Autorin, deswegen will ich jetzt keine Namen nennen,
Nein,
aber
nein, es ist okay, ich wollte...
es war jemand mit migrantischem und ich würde sogar sagen, sichtbar migrantischem Hintergrund. Also zumindest jetzt nicht blond-blauäugig,
Naja,
ne?
das war meine Frage.
Ja, um mal in Klischees zu sprechen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle, und das geht auch an mich persönlich, dass wir nicht immer meinen, dass wir ist so homogen, weil wir alle auswandern wollen, sondern gibt es unterschiedliche, eben genauso diverse Meinungen wie sonst wo auch. Also, dass ich mich daran erinnern muss, ist auch, auch schon auffällig. Und ich übernehme jetzt mal die Rolle, nach den Verbindungen zu suchen. Ich glaube, was passiert ist, dass auch unter den, ich weiß nicht, ob ich, was die richtige Bezeichnung ist, unter den weißen oder nicht migrantischen oder deutschen Menschen, auch diejenigen, die vorsichtig sind im Sprechen und auch die, die versuchen zuzuhören und versuchen zu lernen und die auf ihre Weise verzweifelt sind, weil sie nämlich auch ihre Verbindungen hatten, weil es, und das muss man, glaube ich, einfach so benennen, es gab vor dem 7. Oktober vermutlich nicht so unbröckelig, wie wir das gerne alle gesehen haben, aber es gab das Gefühl von Allianzen. Es gab das Gefühl von, es gibt uns und die wir, und jetzt, ich weigere mich, irgendeinen Begriff zu verwenden, aber die wir zumindest dasselbe wollten. Ja, wir wollten irgendwie eine diverse, pluralistische, offen denkende Gesellschaft mit, wo sehr viele Menschen, die entweder an eine Welt gegen rechts oder eben aus Minderheiten kamen, sich zusammengetan hatten. Und diese Allianzen waren immer stärker geworden und man hat, oder zumindest hatte man einen Ort, an dem man hingehörte. Ja, also man hatte sozusagen, man wusste, zu wem man ungefähr gehört. Diese Masse ist gerade aufgespalten worden. Ich glaube, dass auch ähnlich wie unter den jüdischen oder als arabisch gelesenen Stimmen gerade die zugespitzten eben die lauten sind und man eben sozusagen ganz genau bei manchen weiß, wo sie verorten, mit welchen Begriffen sie hantieren, mit wem sie sprechen, mit wem sie nicht mehr sprechen, wer wo steht und in welchem Grad von links oder konservativ man sich bewegt. Und es eben auch sehr viele gibt, die nicht so laut sind und sich der Positionierung verweigern und auf Gespräche hoffen, gibt es auch genauso Menschen ohne Zugehörigkeit zum Nahostkonflikt, in welcher Weise auch immer, die auch zuhören wollen, die verstehen wollen, die lernen wollen und die sind eben auch nicht so laut. Und wer laut sind, sind die. Und es ärgert mich, dass mir der Name aus der Karikatur nicht anfängt. Sind die Florians oder Lukasse, die irgendwie den Nahostkonflikt auf dem Sofa lösen? Und diejenigen, die eben, so wie du es sehr richtig beschreibst, und ich stelle mir, ich kriege das auch in, also je stärker Israel Gaza bombardiert, desto stärker kriege ich auch quasi dieses Gefühl ab, mich von der israelischen Regierung distanzieren zu müssen, wo ich in Israel noch nicht mal ein Wahlrecht habe. Und in meiner Zeit, in der ich in Israel gelebt habe, glaube ich, also derart kritisch geschrieben habe, dass also ich sehr diskutieren musste, auch mit den Redaktionen, ob sie das überhaupt abdrucken. Und trotzdem wird mir quasi abverlangt, in gewisser Weise oder und also zwischen den Zeilen manchmal abverlangt, mich zu distanzieren von der, in dem Fall von der israelischen Regierung, so wie dir eben von der Hamas. Ich glaube, dass die Menschen, die das einfordern zwischen den Zeilen, so wie du das in Begegnungen beschreibst, auch eben die Lauten sind. Und ich glaube, was gerade notwendig ist, und jetzt bin ich quasi der gute Bulle, der nach Verbindungen sucht, dass die anderen sich zusammenfinden. Vielleicht der Lautstärke, weil Lautstärke ist etwas, was wir gerade nicht noch mehr brauchen können. Ja, also wir brauchen, oder mein Empfinden ist, und das ist etwas, und ich hoffe, dass es okay ist, dass ich das erzähle, was ich an, also jetzt an uns zwei so wahnsinnig schön fand, war, dass gerade am Anfang noch in diesem absoluten Schockzustand über das, was da am 7. Oktober geschehen war, was in den Tagen danach geschah, aber auch eben dann seit Israel quasi bombardiert, dass Raum war für Trauer und Schweigen und Tränen. Also, dass wir einfach auch manchmal, also dass wir einander auch einfach nur Fotos aus der Natur geschickt haben, was wir sonst nicht tun. Also ich fotografiere noch nicht mal gerne Natur, geschweige denn, dass ich sie an andere Menschen verschicke. Ich glaube, ich habe auch dir vorher noch nie ein Bild vom Wald geschickt.
Nein.
Und das war wie so eine Form zu sagen, hey, ich bin da, ich bin auch traurig, wir gehen da gerade durch etwas durch und auch die Möglichkeit zusammen zu weinen. Und ich glaube, das ist etwas, das kann nicht laut geschehen, das muss auch nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Aber ich glaube, es gibt unter allen Menschen, die sich mit dem Konflikt befassen oder die sie berührt, auch das, was hierzulande daraus entsteht und brandgefährlich ist und in rassistische Politik übersetzt wird und in Gesinnungsüberprüfungen etc. Und auch in antisemitische Straftaten, dass es Menschen gibt, die in der Stille eigentlich nach Gesprächspartnerinnen suchen. Sie sind nur nicht so laut und
Ja.
deswegen werden sie gerade übersehen. Aber ich glaube, je mehr ich darauf direkt Leute anspreche, desto mehr glaube ich, dass es mehr davon gibt, als wir beide das, oder als ich vor allem in den ersten Wochen das glauben.
Grundsätzlich glaube ich das auch eigentlich immer. Ich bin ja auch überhaupt nicht gerne laut. Also so, das ist nicht meine Art. Also privat bin ich sehr gerne sehr lustig und diese Dinge, aber ich bin nicht so der Megafon-Typ und ich mag das auch nicht. Also ich muss mich da auch immer sehr stark von zurückziehen, gerade auch von Social Media und solchen Dingen. Ich habe aber gerade tatsächlich das Gefühl, dass es mir besser gut tut und das ist so ein bisschen was, was ich an mir selber beobachte, was ich eigentlich nicht gut finde, aber ich glaube, es ist ein Übergang und das ist so ein bisschen auch so ein Ding, was ich versuche mir immer wieder zu sagen, ist, auch das wird vorbeigehen, auch das wird sich wieder ändern und wir werden wieder an einem anderen Punkt ankommen, aber es ist halt, also was ich sagen will, ist, ich baue gerade so ein bisschen eine Distanz zwischen Menschen, die mir im Affekt Dinge vor die Füße geworfen haben, die mich sehr getroffen haben. Und ich unterstelle denen ungerechterweise eine Haltung, die sie mit Sicherheit gar nicht haben, sondern es ist aus dem, was du auch, oder vielleicht nicht haben, ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber es ist ein Selbstschutz. Es ist ein
Ich
Se
habe gerade zweifelnd geguckt, weil ich schon glaube, dass vielleicht ist es den Menschen nicht bewusst, aber wenn so unterschwelliger Rassismus an dich herankommt, dann, also kommt der ja irgendwo
Ja,
her.
ja.
Dass das den Menschen, vielleicht ist es auch mangelndes Wissen, ja, also, aber es ist ja schon, also ich würde dir oder uns allen sagen, also es ist, ich glaube, wir haben sehr viele oder auch unsere Eltern vielleicht noch mehr viele Jahre damit verbracht, quasi den Rassismus der anderen zu entschuldigen und
Ja.
zu mit Nichtwissen. Und da können wir, also da will ich nie wieder zurück.
Ja, und nie wieder zurück ist ein gutes Stichwort, weil, also es ist auch für mich, also A, genau, um diesen Gedanken zu Ende zu führen, ich baue gerade so ein bisschen eine Distanz zwischen mir und Menschen, die mir Dinge vor die Füße geworfen haben, die mir wehgetan haben. Und das sind Dinge, also das sind Distanzen, die sich vielleicht womöglich irgendwann wieder so ein bisschen annähern werden, aber es wird auf jeden Fall, und damit ist dieses wieder zurückkommen oder nie wieder irgendwohin zurückkommen, auch einhergegangen. Ich habe zum Beispiel ganz stark das Gefühl, dass ich so sehr was verändert hat in mir. Und du hast es, glaube ich, ganz am Anfang irgendwas gesagt, dass man so sehr was verloren hat. Und ich erinnere mich daran, dass ich dir das auch relativ früh geschrieben habe, ob du auch das Gefühl hast, dass irgendwas in dir kaputt gegangen ist, was man nicht reparieren kann. Und das ist bei mir auf jeden Fall so. Ich kann das aber noch nicht benennen. Das ist dann, ich sage immer, ich halte mich so vage mit diesem irgendwo, irgendwas. Aber zum Beispiel, und vielleicht können wir da ganz kurz, ich meine, wenn wir da jetzt mit anfangen, dann wird das jetzt wieder total lang, aber ich wollte unbedingt darüber kurz sprechen, weil das, was gerade passiert in Deutschland, beinhaltet ja auch eine ganze Reihe von Cancellations in dem Bereich, in dem wir arbeiten, im Kulturbereich. Und da muss ich sagen, das trifft mich so hart, weil vielleicht auch, und das ist was du irgendwann mal gesagt hast bei einer Veranstaltung, dass die Bücher, aus denen wir kommen, eigentlich wichtiger sind als die Länder, aus denen wir kommen, oder mindestens genauso wichtig, gerade für Menschen wie uns mit gemischten Identitäten. Und vielleicht hat das Gefühl bei mir deswegen damit zu tun, dass ich wirklich das Gefühl hatte, so don't fuck with my literature, weil das ist meine eigentliche Heimat. Mhm. Und wenn Angriffe auf diesen Bereich passieren, in dem Menschen zum Schweigen gebracht werden oder in dem Menschen öffentlich an den Pranger gestellt werden, wie beispielsweise Sharon O'Toole vor einigen Wochen, wie Adanya Shibli direkt zu Anfang an der Buchmesse, wie jetzt zuletzt Mascha Gessen, was wirklich mich, darf ich das kurz erzählen, dass wir uns zwischen 11 und 12 Uhr nachts wütendste Voice-Messages hin und her geschickt haben, in denen wir nur geschrien haben. Darüber?
Ich warte ja einfach auf den Moment, wo Hannah Arendt aus ihrem Grab aufspringt und sagt, no way, ja, ja. Jetzt seid ihr am Ende angelangt. Ja? Ja,
der Geist von Hannah Arendt wird die Räume der Heinrich-Böll-Stiftung heimsuchen. Ich bin mir total sicher. Ich habe auch eine zornige Mail an die Böll-Stiftung geschrieben, im Übrigen.
Ich auch.
Das geht halt so nicht. Und das ist, ich glaube, das ist was Elementares, was in mir so kaputt gegangen ist, das Gefühl zu haben, da ist so ein Platz, egal wie viel Rassismus oder Antisemitismus uns im Alltag, dich im Alltag mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, uns in unserer Arbeit irgendwie trifft, dieser Raum ist einer, in dem man sich frei und sicher fühlen kann. Und in dem womöglich auch gewünscht oder freundlich entgegengetreten wird dem, was man anzubieten hat. Also, was wir erzählen, was wir schreiben. Und klar bekommt man auch manchmal blöde Fragen, aber tatsächlich habe ich immer das Gefühl, dass ich, wenn ich eine Veranstaltung hatte, kommt immer mindestens ein Mensch zu mir und sagt, Mensch, Sie haben mir gerade, also ich paraphrasiere, Sie haben mir gerade was gegeben, Sie haben meinen Horizont erweitert, so. Und vor allem habe ich das Gefühl, immer wenn ich in Schulen was mache, was mich immer ganz, ganz besonders freut, dass dann Schülerinnen in jungem Alter irgendwie zu mir kommen und mich drücken oder Danke sagen. Und das berührt mich immer total. Und jetzt zu sehen, wie von Institutionen so umgegangen wird mit dem, was wir tun, das kann ich, glaube ich, nicht mehr verzeihen.
Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil er neben der Dimension, die du zu Recht beschreibst, nämlich nach der Literatur als Heimat, ich finde ja sowieso, dass gerade, also Heimat war ja schon immer ein problematischer Begriff, aber tatsächlich war auch das ein Begriff, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, weil ich immer wieder gefragt danach wurde. Und jetzt meine Frage. Also jetzt ist sozusagen, weil ich darüber könnte man auch sprechen, was übrig bleibt vom Lesen oder Schreiben. Ich kann gerade nicht lesen, also ich kann seit dem 7. Oktober kaum lesen und deswegen habe ich gerade das Gefühl, auch diese Art von Heimat zu verlieren. Aber neben der Dimension von Literatur gibt es ja auch einfach diese politische Dimension. Das, was geschieht, wenn bei, und jetzt hast du die drei Beispiele genannt, da ging es jeweils um den Preis, wo überprüft wird, was jemand gesagt hat, der eine Auszeichnung bekommt für etwas, was ja offensichtlich von einer Jury bewertet wurde. Und es wurde eine Entscheidung getroffen und dann wird plötzlich quasi überprüft, was gesagt worden ist. Und eben Veranstaltungen werden abgesagt. Manche Veranstaltungen werden von den Institutionen gar nicht mehr in bestimmten Formen geplant. Das ist auf politischer Ebene so gefährlich, dass ich versuche immer Vergleiche zu vermeiden, aber also ich muss an mich halten, um hier nicht einfach ein paar Namen von Diktatoren oder Ländern anzuführen, an die es mich erinnert, oder an Zeiten, an bestimmte Formen. Das ist also, was da auf politischer Ebene geschieht, und das ist ein Druck von oben, ist einfach gefährdet nicht nur die betroffenen AutorInnen oder Kulturschaffenden, das gefährdet die Demokratie als gesellschaftliche Form.
Ja, also ich kann mehr nicht dazu sagen. Also auch, ich meine, die Tatsache, sich anzuschauen, also wenn wir jetzt bei diesen Beispielen, bei diesen drei Beispielen bleiben, wen es da trifft. Ja? Also Women of Color und queere jüdische Personen. Ich muss auch ganz doll an mich halten, nicht laut ra rauszuschreien, was das im Umkehrschluss doch bedeutet. Und ich könnte jeden Tag mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Und da sind wir bei einem anderen Punkt, der mich wahnsinnig macht, ist, dass Menschen sich weigern, das zu sehen oder es immer noch runterspielen oder das Gefühl haben, so, ach, das geht doch wieder vorbei, das ist so eine Hysterie. Und ich kann aber nur, und vielleicht ist das auch der Grund, wir schreiben, wir fühlen uns emotional in dieser Zeit irgendwie verha also haben eine emotionale Connected zu dem, was gerade passiert, und wir beobachten einfach ein System, was da schon lange am Laufen ist. Also es ist ja nicht, dass all das, was jetzt gerade hier in Deutschland passiert, das ist wie so ein Katalysator auf einmal, das, was rauskommt, was eben unterschwellig kochte, und es macht mich wütend ohne Ende. Und ich stimme dir total zu, dass es unglaublich gefährlich ist und man sich doch mal fragen muss, warum schreien eigentlich nicht alle Kulturschaffenden auf? Ich verstehe es nicht. Also das begreife ich einfach gerade nicht.
Ich glaube, weil es sehr vielen gar nicht klar ist. Ich glaube, die Dimension ist nicht klar. Ich glaube, die Dimension dessen, dass eine politische Stiftung von sich aus einer Preisverleihung entzieht an eine Autorin, die weltweit einer der wichtigsten und auch mutigsten
Ja,
journalistischen Stimmen ist,
Mascha
die
Gessen.
unterschiedliche Konflikte begleitet und uns Dinge erklärt, die wir ohne sie einfach nicht verstanden
Ja.
hätten. Und das sage ich als jemand, der, also jetzt zum Beispiel zum Thema Russland, meine ich quasi qua eigener Biografie schon relativ viel zu wissen, ja. Und ich habe durch Mascha Gessen so viel gelernt, ja. Und sie ist mutig, und sie war eine der ersten, die in die Ukraine gefahren ist. Und also ich weiß gar nicht, wo ich alles anfangen könnte, ja. Und das ist eine politische Stiftung. Auch die Stiftung der Grünen ist.
Ja, ich weiß.
Ja, das ist einfach, das ist, also wir reden immer im Zusammenhang mit den Rechten, wird immer vom Dammbruch gesprochen. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Wort jetzt seit Jahren, also so, was gibt es da noch zu brechen, ja?
Ja.
Und nach dem anderen wird immer thematisiert, als gäbe es die anderen nicht. Aber das hier ist tatsächlich, das ist sozusagen eine neue Form. Und ich glaube, dass das von vielen nicht begriffen oder überrissen wird. Und dass damit eine Normalisierung einhergeht, weil all diese Dinge, die hängen miteinander zusammen. Es ist immer so, es wird dann der Einzelfall be betrachtet, aber es ist nicht ein Einzelfall.
Ja.
Also das alles hat in dem Moment, in dem es an unterschiedlichen Orten und auf unterschiedliche Weisen passiert, in dem es politische Beschlüsse gibt, die das unterstützen, die Kulturinstitutionen, die freie Arbeit erschweren, in dem es um Gelderverteilung geht, wird es systematisch. Dann ist es kein Einzelfall mehr, der sich kurz im Feuilleton auf welche Weise auch immer betrachten lässt und dann wieder im Mülleimer verschwindet, sondern dann hat es etwas damit zu tun, wie Kultur systematisch gestaltet und eben auch verhindert wird.
Und was gewollt wird,
Ja.
also was man versteht unter Kultur. Also das ist ja auch so ein Ding. Ich
Ich
hatte
komme,
überlegt, ja.
entschuldige, vielleicht noch den Satz.
Bitte.
Ich glaube, mich trifft es auch deshalb gerade so sehr, weil ich aufgewachsen bin in einem System, in dem man, und ich mache es jetzt ganz plakativ, Preise nur dann bekommen hat, wenn man das gesagt hat, was die Obrigkeit wollte. Und ich bin erzogen worden mit dieser Angst, die falschen Dinge zu sagen. Und deswegen ist für mich die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit ein Wert nicht auf dem Papier, sondern ein Wert, den ich innerlich feiere, genauso wie ich jedes Mal die freien Wahlen feiere. Für mich ist das ein Fest. Ich mache keinen Wahl. Ich bleibe auch in München, wenn Wahltag ist, weil es für mich ein Fest ist, irgendwo hinzugehen und ein Kreuz machen zu dürfen, von dem ich weiß, dass es nicht nachher gefälscht oder sonst was wird. Und deswegen ist für mich, glaube ich, das, was gerade da passiert an Cancellations und Unterdrückung, trifft mich auf einer Ebene, auf der ich dachte, dass es mich nie betreffen würde, dass ich dem entwachsen bin, dass ich, und das klingt jetzt polemisch, aber so fühlte es sich an, dass meine Eltern mich auch deshalb rausgebracht haben, damit ich nicht so lebe. Und jetzt kommt's. Und damit komme ich gerade noch überhaupt nicht oder will ich gar nicht klarkommen. Ich will
Ja.
da gar nicht ankommen, wo ich damit klarkomme.
Ja, es geht mir genauso. Ich möchte nur ganz kurz als Fußnote sagen, das habe ich von dir so noch nie gehört, aber es geht mir ganz genauso. Ich gehe ja auch, wenn es irgendwie geht, persönlich ins Wahllokal, weil ich das liebe. Ich liebe es, wählen zu gehen und mein Kreuz zu machen. Und ich weiß nicht, womit das was zu tun hat. Meine Eltern, also vor allem mein saudi-arabischer Vater, war großer Fan von Willy Brandt und hat irgendwie mir Sozialdemokratie in ihrer reinsten Form immer so eingeimpft. Und ich bin im Ruhrgebiet groß geworden. Da wächst man auch unter der roten Fahne auf. Und ich liebe das auch. Ich liebe es, wählen zu gehen. Lena, wir haben super lange geredet jetzt. Ich würde noch einmal nur ganz kurz fragen. Wie geht's weiter? Für dich, für mich, für uns. Komm, wir lösen jetzt das Problem hier. Was hier.
Nahostkonflikt vom
Nein,
Sofa
den Nahostkonflikt nicht, aber wir lösen Deutschland.
aus.
Den Nahostkonflikt haben schon so viele Leute nicht lösen können. Also,
Ich dachte, Florian hat ihn gelöst.
ja, Florian hat ihn auf seiner Couch gelöst, ja.
Wahnsinnig weit, weil es nicht der Name Florian war. Ich entschuldige mich bei allen Florians. Ich hoffe, also ich habe zwei sozusagen Stimmen mir. Die eine ist, lass uns eine Revolution machen und alles auf den Kopf stellen. Ich stelle mir einen Ort vor, an dem all die sprechen, die quasi gerade nicht sprechen sollen. Ich stelle mir vor, wie Adania Shibli und Sharon Dodua Otoo und Masha Gessen ihre Preise erhalten und beklatscht werden in angemessener Weise für das, was sie an Arbeit geleistet haben, für ihre großartigen Bücher. Auf der anderen Seite stelle ich mir exakt das Gegenteil vor, nämlich dass wir lernen, wieder miteinander zu sprechen. Und das geht nicht laut und im Klatschen. Das geht in kleinen Runden, das geht in privaten Gesprächen, das geht dadurch, dass man Verbindungen in Stille sucht, dass man sich annähert, dass man zuhört, also dass man zuhört, um zuzuhören und nicht um zu antworten. Und das geht eher im Leisen und im Kleinen. Das ist keine Lösung des Problems, aber das sind die zwei Stimmen, die ich gerade in mir höre. Aber vielleicht kannst du zum Abschluss kurz Deutschland lösen.
Ja. nein, ich stimme dir zu. Ich glaube, dass es Wenn es eine Lösung gibt im Moment, dann ist das die einzige, ist genau das in der Ruhe. Also meine Oma, meine Ruhrpott-Oma, hat immer gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft.
Hast du recht?
Ja, und das höre ich im Moment immer sehr stark. Ich würde mir einfach wünschen, dass es okay ist, leise zu sein. Und dass es okay ist, auch mal länger über was nachzudenken. Das ist natürlich in dieser digital-kapitalistisch gesteuerten Medienwelt gerade nahezu unmöglich und man einfach Clickbait und Profit macht mit Schlagzeilen, die halt einfach genau das sind. Sie schlagen ins Gesicht und in die Magengegend. Und ich würde mir für mich wünschen, dass es nicht nötig wäre, für mich gerade alle die News-Apps von meinem Telefon gelöscht zu haben, nur damit ich nicht ausraste jeden Tag. Und ich würde mir wünschen, dass ich nicht jeden Tag mindestens einmal an der Menschheit zweifle, ohne dass das jetzt so ganz furchtbar plakativ teenagermäßig klingt. Ich zweifle an der Menschheit.
Ja, also es ist, man kann es ja auch einfach als Tatsache formulieren.
Oder sagen wir an den Menschen, nicht an der Menschheit. Das ist ja vielleicht auch besser.
Ich an den
Also, wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen, ob wir schreiben können gerade. Ich kann es nicht. Mir fällt Schreiben gerade sehr schwer, auch wenn ich sollte, weil ich Aufträge habe. Aber ich zum Beispiel, ich lese gerade ganz viel, weil ich alle News-Apps gelöscht habe und ich greife ganz viel zu Lyrik vor allem, weil das was ist, was man langsam und in Ruhe lesen muss und was mich an Menschlichkeit erinnert, und an menschliche Gefühle und Affekte, die normal sind. Also ich muss mich da, das ist schön für mich, um mich abholen zu lassen, dass Traurigkeit und Wut und Verzweiflung menschliche Gefühle sind, die okay sind, ja, und die hoffentlich womöglich vorübergehend sind. Zumindest für Menschen wie uns, die in so sehr privilegierten Wohnungen wie wir sitzen und mit warmem Wasser aus der Leitung und dem Edeka-Supermarkt, in den wir gleich reingehen können, um unser Biogemüse zu kaufen und so weiter. Und das ist so, mir hilft es, mich dann daran zu erinnern, dass bei allem, was gerade so gefühlt zerbricht, sitzen wir immer noch in einem der privilegiertesten Länder der Welt. Und uns geht es lange nicht so schlecht wie vielen, vielen, vielen anderen Menschen, sowohl in diesem Land als auch im Rest der Welt. Und das hilft mir dabei, wenn ich dann Lyrik lese und mich daran erinnere. Und dann finde ich auch wieder Ruhe und dann diese Verbindungen, von denen du sprichst, ist eben auch genau das. In Ruhe miteinander sprechen, miteinander lachen, ja. Also auch mal blöden Witz machen dürfen und nicht sofort dafür irgendwie Stasi-mäßig überprüft zu werden. Also so ein bisschen wieder zurück zur Menschlichkeit zu kommen, dass man auch zusammen lachen kann und dass es auch okay ist zu sagen, so ich will da jetzt nicht drüber reden, können wir bitte einfach nur hier sitzen. So, und ich habe das große Glück, dass ich eine Handvoll Menschen habe, in denen das geht. Danke dir auch dafür. Und vielleicht ist das jetzt gerade genug. Also zu wissen, dass es gibt Menschen wie dich, die ähnlich betroffen sind von der Situation gerade, emotional betroffen sind, und die, wo wir uns im Gefühl spiegeln und abholen können und Raum lassen können. Und das ist vielleicht das Beste, was gerade passieren kann. Was anderes fällt mir da gerade nicht so ein. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen, die uns jetzt zuhören, vielleicht selber mal drüber nachdenken, ob es okay ist, auch mal einer anderen Person ein bisschen Raum zu lassen.
Das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort. Das hast du sehr schön jetzt gesagt.
Lena, dann machen wir Schluss. Ich danke dir. Es war sehr schön und ich hoffe, dass Menschen, die uns jetzt zuhören, auch was mitgenommen haben. Ich habe es auf jeden Fall und ich bin so froh, dass es dich gibt. Dankeschön.
Gleichfalls.
Das war die letzte Ausgabe von Vampire in diesem Jahr. Ich danke euch allen für eure Zeit, fürs Zuhören und für eure Nachrichten und eure Begeisterung. Es war ein tolles, schon zweites Vampire-Jahr mit euch, Habt eine gute, ruhige, friedliche Zeit jetzt und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Mein Name ist Rasha Khayat, bin Autorin, Übersetzerin und Erfinderin von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben.